zu der ersten Folge von Jahren Backstage mit ganz unterschiedlichen KünstlerInnen im Kleintheater in Luzern. In der ersten Folge vis-à-vis von mir sitzt Renato Kaiser. Schönen guten Abend, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist?
Aber Jan, wir kennen uns doch jetzt schon so lange.
Ja, aber was mache ich jetzt für Zuhörerinnen?
Ja gut, dann halt. Nein, sehr, sehr gern. Also ich bin Renato Kaiser, ich bin Satiriker und Komiker. Ursprünglich aus der Slam Poetry heraus entstanden und dann immer mehr in Richtung Kabarett, Satire, Comedy.
Also du bist aus dieser Szene entstanden, hätte es dich vorher noch nicht gegeben.
Nein, vorher hätte es mich noch gar nicht gegeben. Vorher bin ich einfach ein Niemand gewesen.
Ein Niemand.
Eine 0815 Person ohne Persönlichkeit. Und dann ist Poetry Slam gekommen und hat gesagt, look, du bist jetzt Renato Kaiser. Und ich habe gefunden, ja, den halt.
Und wie ist es jetzt so ein paar Stunden vor dem Auftritt? Was macht der Renato, wenn er jetzt nicht mit mir würde da einen Kaffee trinken und ein bisschen pläudern? Wie tust du dich vorbereiten?
Wenn ich nicht würde mit dir da Kaffee trinken und pläudern, dann wäre ich jetzt noch daheim und hätte nicht so früh hinfahren müssen. Das ist mein Erste. Ja. Aber ich bin nicht hässig. Überhaupt nicht hässig. Nein, ich bin nur enttäuscht. Da gibt es nichts Spektakuläres zu erzählen. Weil du siehst ja, wie ich jetzt gekommen bin, ich habe ja einfach eine Jacke an.
Die hat er immer noch.
Wie?
Die
haben immer noch. Ja, weißt, das ist so wie,
du dürftest sie auch abziehen.
Jetzt. Nein, jetzt mag ich nicht mehr.
Okay.
Nein, es ist ja, man sagt immer über dass Frauen so ein Täschchen haben. Das ist natürlich ein Stereotyp, dass alle, dass da alles drin ist. Aber bei mir ist es kein Stereotyp, dass ich eine Jacke habe, wo einfach alles drin ist. Darum lege ich sie auch fast nicht ab, weil da einfach alles drin ist, was ich brauche. Aber eben, sonst habe ich nichts. Also ich komme, weil ich auf der Bühne einfach nur das Mikrofon brauche und erzähle, habe ich auch nicht so viel zu transportieren. Das heisst, ich kann relativ knapp kommen, sozusagen, blöd gesagt. Und mein Soundcheck geht einmal höchstens 10 Minuten. Es ist, bei mir läuft eigentlich nicht so viel vor dem Auftritt. Das ist alles recht normal. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Gelegenheit, so mit einem guten Freund noch ein Gespräch führen, dann mache ich das noch so gern.
Das finde ich natürlich super. Also brauchst du nicht irgendwie noch eine Zeit, wo du in dich gehst, noch Text, noch einmal aufrüstest. Das brauchst du nicht.
Nein, das brauche ich nicht, außer wenn ich zum Beispiel, also ich merke schon, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht einen Monat nicht mehr das Programm gespielt habe, was jetzt durchaus in den letzten Monaten oder in den letzten eineinhalb Jahren mal passiert ist, dann vielleicht eher, dann ist es sicher noch gut, wenn man so vielleicht nicht das ganze Programm, ein paar Sachen repetiert. Wenn ich manchmal mache, ist noch so, aber erst etwa 20 Minuten vor dem Auftritt gehe ich auf die Türe, was nacheinander im Programm kommt. Aber es ist eigentlich völlig, so viel bringt das gar nicht, weil sobald ich eigentlich anfange und den ersten Satz sage, dann muss ich nicht mehr überlegen, was als nächstes kommt.
Was bedeutet für dich Kleinkunst? Wir sind ja da jetzt im Kleintheater sozusagen.
Ja, für mich bedeutet Kleinkunst eigentlich so, wie soll ich sagen, also es ist so, von der Größe von der Bühne her und von der Größe von der Räume und so, ist es der Ort, wo ich mich eigentlich ziemlich am wohlsten fühlen.
Warum?
Also, ja, weil die Räume sind, ja, wie soll ich sagen, die sind so gemacht, dass Anzahl Leute und Räumlichkeit und Akustik ergeben Sinn. Das heisst, wenn ich zum Beispiel, natürlich gibt es auch Kleinkunstbühnen oder irgendwo, wo dann in einem riesigen Saal auftritt ist, wo so ganz flach ist und hoch und alles. Und selbst finde ich dann eben nicht mehr so geil. Das Schöne ist halt in einem Kleintheater und weißt du, ich meine, das kann jetzt wie da sein, weil sie ja gesagt haben, wie viel haben Platz im Luzern? Wir sind etwa 200 oder so, oder 150?
Ja, etwa 150, ja. Aber gefährliches Halbwissen.
Ja, bei mir eben auch. Aber es passt voll, oder? Es ist genau richtig. Und das kann aber auch im Casino Theater zu Winterthur sein, wo es dann 350 Leute sind. Der Raum muss einfach stimmen. Und ich habe es gern, wenn es nahe ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gross die Bühne kann sein für mich. Also, weil das, was ich mache, ist schon, es ist eine Mischung aus Stand-up-Kabarett und vielen anderen Sachen. Aber ich erzähle eigentlich, und das sollte natürlich lustig sein, aber ich reagiere auf die Leute. Wenn sie reagieren, dann macht das etwas mit meinem Rhythmus auf der Bühne. Und ich bin nicht jemand, der auf der Bühne steht und sozusagen zwei Sätze sagt und nachher
warte,
ja,
Hey jetzt!
Ja, und das ist auch gar nicht schlimm, oder? Das sind auch verschiedene Stile, oder? Das ist dann so wie ein Call and Response. Und selbst wenn du machst da-da-da-da-da, lach-lach-lach, da-da-da-da-da, lach-lach-lach, dann kannst du das auf einer Open-Air-Bühne vor 5000 Leuten machen.
Ja, okay, ich sehe es. Ja.
Und darum ist für mich, also so ein bisschen das bisschen Vertraute ist schon der richtige Rahmen.
Vor dem Podcast habe ich dich noch kurz gefragt, wie vielte Mal du da jetzt im Kleintheater zu sehen bist. Und du hast es nicht genau gewusst, aber ich weiss sicher schon mehr als zweimal. Was ist für dich, was gefällt dir zum Kleintheater in Luzern am besten? Wo zeichnet sich es aus?
Ja, also einerseits ist so ein das, was ich vorher gesagt habe, das ist wirklich so, das Kleintheater ist der Inbegriff von der Kleinkunst in der Schweiz, eben auch von der Räumlichkeit her, darum heisst es auch Kleintheater. Und darum haben sie sich ja auch ganz selbstbewusst den Titel im Internet kleintheater.ch geschnappt, was ich sehr gut finde. Muss man auch mal machen. Und das ist sein, also es ist ein super Raum, es ist genau das, was ich will. Die Leute sind irgendwie nah und es ist trotzdem ein festlicher, oder es sieht trotzdem festlich aus.
Ja, also es ist anmächtig, wir sind ja jetzt da im Saal.
Ja, genau. Also ich meine, es ist nicht, im Restaurant ist es auch eng und das hat auch seinen Reiz. Oder? Aber es geht nicht nur darum, dass die Leute nah beieinander sitzen, sondern dass es halt, das ist eine richtige, richtige Bühne. Oder? Und das Zweite, wo grundsätzlich in der Kleinkunst aber genauso wichtig ist wie die Räumlichkeit, das sind eben die Leute, die es betreiben. Und du merkst auch viele Leute in der Kleinkunst im Bereich der Veranstaltenden. Es ist sehr viel so mit Herzblut und Leidenschaft, teilweise ehrenamtlich, teilweise also niemand wird reich mit Kleinkunst, oder? Habe ich das Gefühl. Außer wenn es anders ist, dann hätte ich gerne die Nummer. Aber, nein. Aber ich meine, so als Veranstaltende, das ist halt in der Corona-Zeit, also die haben am härtesten zu beissen, keine gefunden. Und da ist es so angenehm vom Essen über die Betreuung. Und also, ja, es ist einfach man kann da so entspannt ankommen und so entspannt wieder gehen.
Und ich nehme die Kleinkunstszene als Konsument wahr, sie ist sehr kreativ, oder? Mhm. Sie haben ja dann angefangen mit Livestream, heute findet ja ein Livestream statt. Wie findest du die Kreativität? Also die hat ja euch wahrscheinlich als Künstlerin auch extrem geholfen, oder?
Jetzt in dieser Zeit. Und da übernehmen natürlich so Häuser wie das Kleintheater da zu Luzern auch eine gewisse Vorreiterrolle, weil jetzt gerade was das anbelangt, kreativ sein in Richtung Modernisierung und fortschrittlich sein und Digitalisierung, da kann man schon sagen, dass da uns natürlich Kleinkunstszenen noch ein bisschen hinten anhängt. Also weil so, gerade was allgemein Digitalisierung, auch was Internetauftritt anbelangt, ich finde das Kleintheater hat mega schön, eine schöne Homepage, man kommt gut klar. Und das hat auch nicht jede Kleinkunstbühne. Aber auch dort, man darf nicht zu fest dann schon sozusagen aburteilen, weil wiederum, wie viel Zeit und Geld haben die jeweiligen Leute, um eine schöne Homepage machen und so, je nach Größe etc. Aber für uns ist das sehr wichtig, dass dann auch die Häuser sich sozusagen Sachen überlegen, wie kann man gerade auch während solcher Zeiten Kunst ermöglichen. Und dort merkst du wiederum, dass dann die Leute, dort zeigen sie dann halt eben, dass sie mit Überzeugung an dieser Sache sind.
Mit deinem Programm Hilfe bist du ja jetzt da in dem Jahr, also du bist ja letztes Jahr im Herbst Premiere gehabt, jetzt bist du aber so richtig am Touren. Wie läuft das Programm? Fühlst du dich wohl? Sind die Schuhe eingelaufen? Gigen, erzähl ein bisschen, wie haben sich Hilfe und du angenähert?
Ja, also grundsätzlich, ja, es läuft sehr gut. Ich bin sehr, sehr froh und zufrieden mit dem Programm. Also als erstes muss ich sagen, ich hatte auch mega Schwein mit dem Timing, weil es ist schon länger klar gewesen, dass ich Premiere habe im September 2020, oder bevor wir gewusst haben, wie alle oder niemand hat gewusst, dass Corona kommt. Und wenn Corona gekommen ist, war es natürlich super Timing gewesen, weil im September hat man noch auftreten. Ich konnte Premiere feiern im Casinotheater von irgendwie 350 Leuten oder so. Und nachher konnte ich es noch 10 Mal spielen. Und auch noch, weil ich es eben, ich habe es in dieser Zeit geschrieben, oder? Ich habe es im eigentlich Sommer.
Im ersten Lockdown.
Ja, genau. Plus, also so minus, zwischen Mai, ja, April und Juni habe ich es etwa geschrieben, 2020. Das heisst, es ist natürlich in dieser Zeit entstanden. Das heisst nicht, dass Corona ist nicht unbedingt das Thema, aber es kommt natürlich immer wieder vor. und alles ist neu, oder? Das heisst, ich habe mich darum können sehr wohl fühlen damit, weil ich nicht noch müssen, sozusagen umstellen musste. Weißt du, zum Beispiel, wenn die Premiere kam im 2019, dann kommt die hohe Zeit, oder? Dann kann es sein, dass das Programm halt auf einmal einfach überholt ist, oder? Und das habe ich zum Glück nicht gehabt. Und nachher habe ich eben wirklich das Glück gehabt, dass ich immer wieder spielen konnte. Letzten Herbst so circa 10 Mal. Dann nachher wieder Shutdown, dann wieder ein bisschen angefangen und dann wieder so, dass ich hin und her. Das heisst, ich durfte recht viel spielen und auch teilweise dann wieder recht gut vor Leuten. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl mit dem Programm. Und ich muss aber auch sagen, dass ich eben relativ schnell, durch das, dass ich nur allein auf der Bühne bin und erzähle, oder? Ist es einfacher für mich, mich schnell mit meinem Programm zurechtzufinden, weil ich ja nicht so viel muss noch auf irgendwelche grosse andere Leute oder Szenen oder Dramaturgie oder so schauen.
Wie war denn Stegschicht von Hilfe?
Ja, das ist, sagen wir es mal so.
Also weißt du, wenn du jetzt in der Corona-Zeit entwickelt hast, ist das der Input, sich Hilfe jetzt von Corona, oder ist Hilfe schon umgeschwebt vorher?
Ja, eigentlich ist es sehr, wie soll man sagen, eine lausige Geschichte. Und zwar kann ich sagen, der Titel ist gestanden vor dem Beschreib und noch vor dem Programm. Das heisst, es war so gewesen, im Herbst 2019 habe ich erfahren, dass ich den Salzburger Stier 2020 bekomme, oder? Und dann haben meine Agentin und ich gefunden, ja gut, wenn du schon den Salzburger Stier hast, dann solltest du am besten gerade auch mit einem neuen Programm kommen. Und das alte Programm habe ich dort auch gerade so ziemlich abgespielt und haben gefunden, ja, jetzt machen wir ein neues Programm.
Schon nach Tabu gewesen?
Ja, ja, genau.
Also, aber hast du nicht nach Tabu Hilfe gebraucht?
Nein. Also schon, aber das einfach nur von dir.
Ich weiss.
Aber selbst habe ich dann, das habe ich dann privat geregelt.
Ah, okay. Kannst du mir die Rechnung? Hast du schon gezahlt?
Nein, ich kann dir die Rechnung nicht schicken.
Es ist zu viel. Hast du keinen Zierdeinfall vielleicht angeben oder so?
Ja, ich hoffe es. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst die Rechnung selber gezahlt, noch nicht gesehen, der hat auf einmal eine eigene Sendung im Schweizer Fernsehen, hätte ich vielleicht doch so dich
ja, angeben. Ja, nein, jetzt wieder zurück.
Aber
Salzburger Stier und
so. Ja, weißt du, wenn ich das erfahren habe, ich habe gewusst, okay, wir brauchen ein neues Programm. Ich wollte sowieso ein neues Programm machen. Und dann musst du immer zuerst. Weißt du, das Problem ist aber auch, sobald du Salzburger Stier hast, dann kommen natürlich alle mit
Erwartung.
Erwartung und auch Anfragen, oder? Und dann haben wir gesagt, gut, dann brauchen wir jetzt zuerst einen guten Titel, einen guten Beschreiber, nachher machst du das Programm. Und,
macht man das nicht grundsätzlich umgekehrt?
Ja, im Fall je nachdem. Das ist im Fall, okay. Also durchaus, natürlich macht man zuerst das Material, aber man weiß nie, wann das der Titel kommt und so. Und ich finde ehrlich gesagt auch nicht, dass der Titel immer muss erklären, okay, was im Programm vorkommt. Und ich habe einfach Hilfe habe ich genommen, weil ich das erstens ein sehr gutes Wort finde. Es ist ein Wort, das jeder kennt. Das ist eines der bekanntesten Wörter überhaupt. Es ist ein schönes Wort, wenn man es von außen anschaut. Man kann es auch sozusagen von der Schrift her gut brauchen. Und eben, es ist durchaus, ich habe mir schon etwas überlegt, oder so, Hilfe im Sinne von Überforderung. Ich schaffe sehr viel mit Überforderungen, oder Sachen, die mich überfordern, Sachen, die Gesellschaft überfordert. Ich bitte auf eine gewisse Art und Weise Hilfe, weil ich auf der Bühne diese Sachen bearbeite und umgekehrt hilft mir das Publikum, indem es überhaupt kommt und es reagiert und mich inspiriert etc. Das ist so der Gedanke dahinter gewesen. Und nachher zum Programm ist dann gekommen, dann habe ich einfach sozusagen schon unter dem Motto habe ich einfach angefangen zu schreiben und überlegen, was beschäftigt mich eigentlich so.
Und was beschäftigt
dich? Ja, alles offensichtlich. Also vom Rennvelofahren über Rassismus, über Yoga bis zu, was habe ich noch? WCs, Unisex-WCs, Transmenschen. Also es beschäftigt mich dann sehr viel. Und was mich, glaube ich, so ein bisschen auszeichnet, ist ein grosses Wort, aber was mich ein bisschen definiert, ist, dass ich sehr oft von kleinen Sachen anfange und dann erst zu den wirklichen Themen kommen.
Also so wie umzeichnen und dann in die Tiefe gehst.
Ja, nein, ich merke einfach, dass ich irgendetwas nehme, was ich noch lustig finde, wie zum Beispiel das Thema WC. Was gibt es für WC? Wieso sind wir so lange auf dem WC, seit wir Handys haben etc. Und so. Und wenn ich dann an dem weiterdenke, dann merke ich halt so Sachen wie, ah ja, stimmt, jedes WC daheim in der Wohnung ist ein Unisex-WC.
Das ist oder? So.
Und warum ist es denn daheim kein Problem, aber außerhalb schon? Und dann auf einmal komme ich dann zum Thema Unisex-WC, nachher zum Thema Transmensch etc. Ich merke einfach, dass ich, wenn ich mich um irgendetwas kümmere, was mich interessiert, die grossen Themen lauert eigentlich überall. Die grossen Themen kommen immer. Und darum finde ich es auch nicht nur für mich, sondern glaube ganz allgemein sehr viel produktiver und schlauer, um nicht sagen, so, jetzt sitze ich an und jetzt muss ich etwas zum Thema Rassismus
schreiben. Es passiert eigentlich im Alltag.
Ja, aber es ist überall. Rassismus, okay. Sexismus, Homophobie, all die Sachen, die sind überall. Aber auch die anderen grossen Themen, wie Tod oder wie Scheitern oder Erfolg. Oder
wann bist du letztes Mal gescheitert?
Ich bin noch nie gescheitert. Das mache ich aus Prinzip nicht. Wie soll ich Erfolg haben, wenn ich scheitere? Oder?
Aber der Erfolg, erklären
wir das mal.
Erfolg kommt, glaube ich, zuerst aus Scheitern. Aber
ja.
Kannst du mich gerne korrigieren?
Nein, das stimmt schon. Ich weiß im Fall ehrlich gesagt nicht, wenn ich das letzte Mal so richtig gescheitert bin. Weil da ist so ein bisschen, das hängt mit dem zusammen, scheitern kannst du ja dann vor allem, wenn du dir Sachen vornimmst. Oder?
Nimmst du dir nicht vor?
Ich nehme mir wirklich nicht vor. Es ist so ein bisschen, es ist aber auch lustig, es ist so ein der schmale Grat zwischen Bescheidenheit und Feigheit, oder?
Bescheidenheit. Das ist ein bisschen grösser, Mann. Wenn du weißt, dass du ja nichts machen musst, wenn es dir ja zufliegt.
Ja, so weit geht es gar nicht, sondern ich konzentriere mich so fest auf das, was ich mache. Mir ist es eben auch, weißt du, grösser wäre ja den, wo du findest, ich kann eh machen, was ich will und es wird eh funktionieren. Und bei mir ist es so, die einzige Größe, die ich eventuell habe, wenn man das so will sagen, ist, ich mache halt Zeug und weiss aus Erfahrung, oder weil ich das jetzt schon seit irgendwie 15 Jahren mache, aus Erfahrung weiss ich, so mega schlecht kann es fast nicht sein, weil bis jetzt hat es ja auch funktioniert. Also es ist sehr low-key, oder es ist sehr Understatement. Also ich komme eh allgemein sehr aus dem Understatement, was eben dann auch ein bisschen feige sein, weil wenn du keine Erwartungen schürst, musst du auch keine Erwartungen erfüllen.
Ja, die Fallhöhe wird dann kleiner.
Genau. Und das kann negativ sein, aber es, also könnte negativ sein, aber es kann eben auch positiv sein, weil ich durch das, ich mache halt Zeug, ich bin glücklich, wenn ich Text schreibe und auf der Bühne vortrage. Und das ist ja schon ein grosses Glück, dass man das darf und davon leben. Aber was alles dazu noch kommt, weißt du, sozusagen einen Salzburger Stier gewinnen oder so eine Sendung dürfen haben wie SRF Tabu und so, das ist dann für mich einfach noch so Bonus. Also ich liebe es, ich mache es gern, ich bin dankbar, ich schätze es. Aber ich habe es halt eben nie vorgenommen. Aber wie gesagt, es kann gut sein, wahrscheinlich scheitere ich schon immer wieder. Aber ja, sagen wir es mal so, ich scheitere bei jedes Mal, wenn ich einen neuen Text anfange. Immer in kleinen Schritten, oder? Ich fange etwas an, dann finde ich es wieder blöd, dann lösche ich wieder etwas und so. Aber es kommt halt einfach niemand mit über.
Das ist so, glaube ich, oder? Bei Sachen, die dann rausgehen, sieht man, mach hart, nicht. Wie viel das man scheitert, man sieht ja immer nur das Endprodukt. Mhm. Und das kann dann auch vielleicht falsche Erwartungen schüren bei dem, was konsumiert.
Ja, also das ist ja sowieso, das ist ja die grosse Diskrepanz, also ein bisschen als Publikum. Du siehst ja zum Beispiel jetzt mich, Renato Kaiser auf der Bühne, und wenn du den geil findest, der Typ, du siehst aber nur etwa so 5% von ihm, also so die konzentrierten, kondensierten 5%, wo er sich mega Mühe gegeben hat, dass die lustig sind oder irgendwie interessant. Die siehst du als Zuschauerin und du darfst aber nicht davon einfach ausgehen, dass Renato Kaiser einfach als gesamte 100% Person mega geil und lustig ist. Weißt du, was ich meine?
Ich kenne etwa 55% und die sind aber schon gut. Also ich kann schon sagen, es ist ein bisschen mehr als nur 5%.
Ja, aber vielleicht bist du auch einfach
ich liebe dich sowieso.
Leicht zu überzeugen. Es kann sein, dass du befangen bist, weil du mich einfach eben so fest liebst.
Ja, das ist so.
Aber das ist nicht schlimm, ich liebe dich ja zurück und darum funktioniert
es. Darum ist es dann 100%. Wann hast du das letzte Mal aktiv Hilfe angeboten? Und bei was?
Oh, gerade heute.
Nicht bei dir.
Nein, bei dir zählt es nicht mehr, bei dir. Ich bin deine, ab dem Moment, wo wir zusammen sind, bin ich deine Betreuungsperson. Das ist so, das ist dann eigentlich fast schon geschäftlich. aber nein, ja, heute tatsächlich, also es ist noch etwas Kleines. Ich bin in Bern bei der Selbstbedienungskasse gewesen, und neben mir hat einer der nicht so gut Deutsch konnte, hat irgendwie, es hat zwei Kakis in den Händen gehabt und hat die gesucht auf dem Monitor unter Früchten und so und sind es nicht gewesen. Und dann fand ich, ja, vielleicht müssen sie es abwägen. Dann bin ich extra hinterher gelaufen, schauen, ob er es abwägen muss. Und haben dann gesagt, er muss sie jetzt leider abwägen. Ist etwas Kleines.
Aber es ist hat sich gefreut. Wie? Ja. Und in dieser speziellen Zeit jetzt, wie viel Hilfe hast du gebraucht? Hast du Hilfe gebraucht? Hast du gut mit dieser Zeit können umgehen? Oder wie viel Hilfe hast du in dieser Zeit anderen können geben?
Also ich habe selber nicht so viel Hilfe gebraucht, also abgesehen von den natürlich Erwerbsersatzgeldern und so, die wir alle gebraucht haben. Aber so zwischen jetzt mental oder emotional ist es mir eigentlich recht gut gegangen. Auf der einen Seite, weil ich leider schon vorher ein sehr nicht so ein interessantes Privat- oder Freizeitleben hatte, weil ich immer zu viel gearbeitet habe. Also das heisst, ich habe jetzt nicht so fest vermisst, etwas zu essen gehen oder Freunde treffen, weil ich das halt nicht so viel gemacht habe. Ich weiß, es ist ein bisschen traurig, aber es ist, wie es ist.
Das ist die Realität
anscheinend. Ja. Und da muss ich jetzt einfach sagen, meistens zeigt, dass ich das vielleicht, wenn es wieder normal wird, dass ich das dann auch vielleicht wieder mal...
Und man schätzt es dann auch, glaube ich, anders, aber das ist...
Ja, ja, also ich dann sowieso, ist ja wie ein Röschenschlaf eigentlich, ja. Dann, wo ich daraus verwache. Und auch sonst, ich komme sehr gut mit solchen Situationen, klar, muss aber auch sagen, ja natürlich, weißt, wenn du, ich habe eine funktionierende, schöne Beziehung, wir haben drei super Haustiere, wir haben eine schöne Wohnung, also weißt, es ist ein bisschen einfacher, dann in einem Shutdown zu sein, als unter anderem. Ja, und
ich glaube auch einen guten Spazierweg, oder? Das sieht man sich ja oft.
Ja, ja, genau, oder? Also ich bin natürlich, ich habe ja sogar, weißt du, in dieser Zeit, wo man sich wirklich überlegen muss, darf man zu Hause oder nicht. Es hat ja so den Moment gegeben, wo, weißt du nicht, jetzt irgendwie, es war ja kein so ein Lockdown gewesen, aber man hat schon so gefunden, ah ja, mit dem Hund muss ich raus, also ich darf raus laufen. So. Da habe ich natürlich auch noch einen Vorteil gehabt. Und sonst, also ich habe nicht unbedingt Hilfe gebraucht. Ich habe eher, also meine Freundin hat ein bisschen mehr Mühe gehabt mit ihrer Situation, aber also sagen wir es mal so, das Problem ist eben, sie ist die Introvertiertere von uns zwei. Und ich weiß, ich töne natürlich eh extrovertiert, aber privat bin ich jetzt nicht die ganze Zeit am Labern. Nein, nur mit dir. Aber von meiner Freundin und mir bin ich schon der Extrovertierte. Das heisst, dass es natürlich für sie durchaus anstrengender kann sein, mit mir zusammen zu sein, als für mich mit ihr zusammen zu sein. Und unter Shutdown-Verhältnis sowieso. Das heisst, ich habe meiner Freundin da damit geholfen, dass ich teilweise halt wirklich aktiv mal entweder die Schnarre gegeben habe oder auch, weißt du, einfach mal sie, weißt du, ich gehe dann mal weg und dann hat sie mal Zeit für sich. Also ich habe geholfen durch mich wegnehmen.
Durchgehen. Ja. Und ist man in dieser Zeit produktiv gewesen oder hat man sich mit anderen Zeugen beschäftigt? Ich weiss es ja bei dir, aber warum bist du so kreativ geworden in dieser Zeit?
Ja, bei mir, ich bin nicht unbedingt kreativ geworden, sondern ich habe eigentlich genau gleich weitergemacht wie vorher. Ich habe einfach sozusagen vorher schon zu viel gearbeitet und einfach während Corona dann auch zu viel gearbeitet.
Aber du bist ja nicht können auf die Bühne.
Ja, aber ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass mir ist der Wechsel auf online viel einfacher, leichter gefallen als andere, weil ich das schon vorher gemacht habe. Das heisst, für mich ist es einfach so gewesen, ich habe zuerst, und das geht wirklich auch in das Sinne mit dem Programm, ich habe zuerst die ersten paar Monate zwischen März, April, habe ich Videos gemacht für SRF Online, halt direkt über das Thema. Und eben, so Videos machen ist für mich natürlich einfach gewesen, weil ich das schon immer gemacht habe. Und für mich war es super gewesen, dann habe ich wie so als erstes Mal die Themen abgehandelt. Und dann habe ich das so wie für mich können, wie abordnen, so, das habe ich jetzt gemacht und jetzt kann ich mich aufs Programm konzentrieren. Und das ist eben auch der Vorteil, oder? Wie gesagt, ein bisschen Glück vom Timing her und auch noch Glück, dass ich in einer Position bin, dass ich für das SRF Online das auch machen konnte. Aber ich habe so wirklich gewusst, okay, zuerst mache ich das, dann schreibe ich das Programm, im Sommer kann man wieder ein bisschen auftreten, ist dann also gewesen, kann ich ein testen, September Premiere und nachher schauen, oder? Und das ist natürlich mega schön. Aber für viele andere ist das wirklich eine Blockade gewesen, weil sie halt, weißt du, zum Beispiel, wenn du das Programm schon seit einem Jahr gespielt hast und dann kommt der Shutdown, dann ist so, ja, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich etwas Neues überlegen. Ja. Und darum verstehe ich jede Person, jede Künstlerin, die halt in dieser Zeit einfach nichts können machen.
Ist dort daraus auch das Projekt Petarde entstanden? Oder ist das erst in den letzten Monaten so entstanden? Und willst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, also dort muss ich ja sagen, ich bin ja nicht unbedingt, ich bin ja nicht einer der Hauptgründer gewesen. Das heisst, ich kann nicht genau sagen, was okay. sozusagen, aus welchem Grund das ja, entstanden
okay,
ist.
Okay.
Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ein Zusammenspiel. Also es, der Hauptgrund ist früher passiert, nämlich der Hauptgrund war sicher, gewesen, dass der Nebelspalter sozusagen übernommen worden ist von Markus Somm und sich seither entwickelt hat zu einer ja. reinen rechtsliberalen Hetz-Propagandaseite. Und durch das haben viele SatirikerInnen, vor allem im Karikatur- und Comic-Cartoon-Bereich, hat ihren Job verloren oder ihre Plattformen. Und die haben eigentlich dann schon vorher unter dem Titel «Wer braucht schon Satire?» angefangen. Und dann hat bei ihnen sozusagen der Gedanke gereift, um so eine Plattform zu erstellen. Und ich glaube, Corona hat insofern mitgeholfen, weil während Corona noch mehr bewusst worden ist den Leuten und vor allem halt im Kunstbereich, wie wenig, wie soll man sagen, Status Kunst und Kultur hat oder dass es immer weniger hat und weniger Plattformen. Alle haben ständig über Satire diskutiert, was darf Satire, was muss Satire, was darf Satire
nicht. Wo es aber noch gut gegangen ist, oder?
Wie also, meinst du das?
Vor Corona.
Ja, ja, auch oft? Schon vor Corona, ja. Aber auch dort schon haben alle darüber diskutiert, okay. Aber niemand hat eine Plattform gegeben. Überall, okay. In allen Zeitungen hat es immer weniger Cartoons, weniger Karikaturen gegeben. Es gibt, weißt du, so, weißt du, auch sonst Plattformen, auch im visuellen Bereich. Und darum haben sie dann auch, unter anderem auch, wenn es darum geht, wie zahlt man eigentlich SatirikerInnen und wie fest redet man ihnen rein. Und das war wahrscheinlich der Grund, gewesen, warum dann sie auf die Idee gekommen sind. Und das ist auch der Punkt war, der mich auch sehr angesprochen hat, dass man einfach 10 SatirikerInnen ein bedingungsloses Witzeinkommen auszahlt, pro Monat 500, wo einfach heisst, die 500 kommen da einfach rüber und wie viel ihr dafür macht und was ihr dafür macht, das ist euch überlassen.
Und jetzt ist ja das zu fliegen gekommen. Was sagt dir jetzt das, wenn du jetzt siehst, dass es über die Ziele aus finanziert worden ist?
Ja, es zeigt uns allen, dass es auf jeden Fall ein Bedürfnis umeinander ist. Und das hat man vor allem schon von Anfang an gemerkt. Also so die ersten 60'000 oder so.
Sind ziemlich
schnell. Innerhalb von wenigen Tagen irgendwie, oder mit einer Woche, würde ich sagen. Und dort hast du einfach gemerkt, das Bedürfnis ist umeinander für eine freie, unabhängige Satire. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man sieht, die Leute wollen das. Und das ist super. Das kann man jetzt mal mitnehmen. Und jetzt wird es einfach natürlich spannend, zu schauen, was passiert. Weil ich kenne die 10 SatirikerInnen, die einen besser, die anderen schlechter, kenne ich sie. Und die sind alle sehr unterschiedlich. Und ich bin jetzt gespannt, wie das Publikum auf das reagiert. Weil eigentlich ist es eben das, was mich dazu gebracht hat, um wirklich da mitmachen. Und ich bin ja nicht einer von denen, was ich komme überkommt, sondern ich habe einfach so mitgemacht und bin so Teil davon. Ich habe natürlich schon überlegt, ja, machst du damit, weil ich finde ja auch nicht immer alles von allen anderen SatirikerInnen lustig und sage, da stehe ich dahinter. Ja. Aber meine Definition von dieser Plattform ist, ich sage eigentlich den Leuten, schau, dort gibt es freie, unabhängige Satire, dort können wir schauen. Es muss ja nicht alles gefallen, aber dort ist
das. Aber es gibt einen Menschen einen Raum,
ja, genau.
Wo das kann stattfinden.
Genau, und dann wird es für mich wird's auch unter diesen 10 Leuten geben, die, die ich geiler finde und die, die ich weniger geil finde. Und der Raum, der muss irgendwie rum sein.
Wie wichtig ist Kunst in der Schweiz, wenn du sie als Künstler anschaust? Wird sie wertgeschätzt, auch wenn man jetzt Corona-Zeit reinnimmt und, oder nicht? Wie ist das Verhältnis Schweiz und Kunst? Subjektiv.
Also erstens mal, subjektiv ist schwierig zu sagen. Für mich drum, weil das, was ich mache, ist natürlich sehr nah an marktauglich. Mhm. Oder weißt du, mich kann man wirklich... Ich habe mir zum Beispiel noch nie um ein Stipendium beworben, ich habe mich noch nie um eine Förderung beworben oder so, weil ich immer gefunden habe, das sollen die bekommen, weißt du, sozusagen, sagen wir mal so, der eine Lyriker mit einem Haarfisch zusammen, der soll ein gefälligstes Stipendium bekommen, weil der kann nicht einfach so mal irgendwo auftreten und einfach damit Geld verdienen. Bei mir ist es so, mich kann man überall anstellen, ich könnte einigermaßen sozusagen im freien Markt überleben, aber natürlich niemand von uns, der gross geworden ist, egal wer, hätte das geschafft ohne die subventionierten Bühnen im Kleinkunstbereich. Oder? Also wir alle brauchen Kulturförderung. Und eigentlich ist die Kulturförderung an sich, glaube ich, in der Schweiz gar nicht so schlecht. Vom System her eigentlich gar nicht so schlecht. Man muss trotzdem immer dafür kämpfen, dass nicht ständig überall gespart wird, weil eben nicht alle sehen, wieso, dass es jetzt der Lyriker mit dieser Haarfistin braucht, oder? Nur weil es mir nicht gefällt. Und das ist genau das.
Aber also, dann sind wir wieder dort, oder?
Ja, und die Leute sagen dann halt so, ja, das soll jetzt Kunst sein. Ich meine, ja, okay. Ich meine, ich verstehe sehr viel in der Privatwirtschaft und überall sonst nicht, wo das Geld verlochert wird. Und ich bin ja trotzdem, also ich bin dann auch kritisch, aber gewisse Sachen muss ich ja sagen, das verstehe ich schon nicht, aber es wird wahrscheinlich schon seine Berechtigung haben. Das wünscht mir in der Kultur und der Kunst ein bisschen mehr im gesellschaftlichen Diskurs. Und gerade wenn es noch um Corona geht, hat man leider schon gemerkt, dass sehr viele ein komisches Verhältnis zur Kultur haben, weil sie dann teilweise so Sachen gesagt haben wie, ja, jetzt ist halt Pandemie und jetzt kann man sich den Luxus halt nicht mehr leisten, von so etwas zu leben. Oder? Ja. Dabei ist Kunst, Künstler in sie ist ein Beruf, das ist eine Arbeit. Und vor allem, das habe ich ein bisschen vermisst, dass man Kultur als Wirtschaftszweig wahrnimmt. Nicht einfach nur als, das ist noch schön für die Gesellschaft, sondern wir treten da auf, da gibt es Leute, die das ganze Haus betreiben,
ja, die Tontechnikerinnen, Technikerinnen,
alles,
oder? Reinigungen.
Die Leute gehen teilweise noch ins Restaurant vorher, ich eventuell, also jetzt ist es nicht so, aber sonst teilweise gar nicht noch ins Hotel, es treibt alles an. Und das einfach mal Gesellschaft sieht, das ist nicht einfach nur so ein bisschen schön für uns, dass wir ein bisschen auf der Bühne stehen und Sachen erzählen, sondern das gehört genauso zu der Gesellschaft wie die Schule, wie die Bank oder wie, kann ich was, der Handwerksbetrieb.
Wenn wir jetzt ein bisschen ins 22 schauen, was gibt es vom Renato Kaiser jetzt so zum Ausblick?
Ferien.
Ich kenne dich ein bisschen. Machst du wirklich Ferien?
Ja, also wenn es dann wirklich so ist, wenn ich wirklich frei gemacht habe, dann kann ich wirklich auch nichts machen. Aber ich mache halt nie frei. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, dass ab dem 27. Dezember bis zum 18. Januar ich voraussichtlich komplett frei habe. Das heisst, dort mache ich wirklich mal frei. Und nachher wird es erst einmal sicher weiter mit dem Programm gehen. Ich habe so ein paar Ideen, wenn ich eventuell noch, ich will noch ein bisschen mehr im Videobereich etwas machen.
Ist das denn so deine Zukunft? Also so ein bisschen?
Ja, sagen wir es mal so, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Art, wo man noch zu wenig ausschöpft. Also ich habe natürlich schon sehr viel ausgeschöpft mit meinen Videos und die will ich auch immer noch machen. Mhm. Aber die mache ich jetzt schon seit einer Weile. Und ich bin so ein bisschen überlegen, verschiedene Formate, wo man könnte relativ einfach mit nicht viel Aufwand machen, wo vielleicht eher auch in Richtung Talk gehen, nicht unbedingt mit einem Podcast sein, aber einfach so, ja, ich finde, dass man dort relativ schnell Sachen machen kann, die den Leuten etwas bringen, und nachher schaue ich weiter. Wie gesagt, also erstens mal, Corona hat uns ja allen beigebracht, dass man von Tag zu Tag schauen muss. Und ich habe ja zum Glück das schon vorher ein bisschen so gemacht und werde das darum auch jetzt so behalten und mich weiterhin einfach aufs Produzieren konzentrieren und nicht auf wirkliche weite Ziele.
Nein, Renato, es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zu plaudern. Und das war es jetzt von Jan trifft Backstage eine Künstlerin, das mal eben den Renato Kaiser. Ich hoffe, ihr hat es gefallen und schaut doch im Kleintheater vorbei. Es ist eine gute Sache und es braucht es einfach. Und das haben wir jetzt auch gehört von Herrn Kaiser. Tschüss zusammen.
Tschüss.